Heute geht es um das Ja zur geschlechtlichen Liebe. Liest man diese Überschrift oder hört man sie, muss man sich klar machen, dass sie fast 50 Jahre alt ist. Seitdem ist ja viel passiert. Sexualität ist nicht mehr mit Scham oder Unwissenheit versetzt. Im Gegenteil, sie ist öffentlich geworden. Und jetzt in den beginnenden heißen Tagen, Grüßen von Plakatwänden in Schaufenstern und Magazinen knapp bekleidete, meist junge Menschen. Doch so schlimm muss das ja jetzt nicht sein. Ich meine zu beobachten, dass in diesem Zeitraum der letzten 50 Jahre mehr passiert ist als Freizügigkeit im Bereich der Sexualität. Man muss sich, glaube ich, eingestehen, dass unsere Gesellschaft pornografisiert wurde. Gestern wurde zum Beispiel in einem Film über den Sexhandel von Kinderprostituierten behauptet, dass heutige Jugendliche vor ihrem ersten Kuss bereits vollumfänglich Pornografie konsumiert haben. Und da frage ich mich jetzt, was schlimmer ist. In meiner Jugendzeit und meiner kirchlich-religiösen Prägung geschuldet, war man der Meinung, dass Sex in die Ehe gehört und bis dahin Enthaltsamkeit zu üben sei. Meinen ersten Kuss erlebte ich mit 21 Jahren und die Initiative ging nicht von mir aus. Ich war viel zu scheu und unerfahren. Richtig, mit 21 Jahren. Korrigieren oder aufholen kann ich an Erfahrung von körperlicher Liebe nicht, was mir vorenthalten bzw. tabuisiert wurde. Genauso wenig bekommen heutige Jugendliche die Bilder nicht aus dem Kopf, wenn sie auf ein real existierendes geschlechtliches Gegenübertreffen. Hier Hemmung, dort Enthemmung. Beides hinterlässt irreparable Schädigung. Und genau deshalb ist das, was die Überschrift Ja zur geschlechtlichen Liebe verspricht, heute so wichtig. Denn Gollwitzer geht es um ein unbefangenes Verhältnis zum Sexus und Eros, was bedeutet, sich freuen, dass es das gibt. Diese Lust, eine der mächtigsten und herrlichsten Empfindungen, ist ein wunderbares Geschenk des Schöpfers. Sie soll den ganzen Menschen umfassen, jeder ganz auf den Geschlechtspartner hingewiesen und ihm zugewiesen sein. Das Liebesspiel der Körper und die körperliche Vereinigung ist zugleich Symbol und Vollzug der totalen Zusammengehörigkeit des gänzlichen Angewiesenseins aufeinander. Alles kommt darauf an, so Gollwitzer, dem nicht auszuweichen. Zwei Menschen feiern die sinnliche Liebe, nichts anderes. Origenes würde sich im Grab umdrehen, hörte er diese Worte seines heutigen Kollegen Helmut Gollwitzer. War es doch gerade Origenes, auf den die Aufnahme dieser erotischen Lieder Salomos dank der allegorischen Auslegung die Aufnahme in die Heilige Schrift zurückgeht. Und 1700 Jahre später legt man mal alle Allegorie weg und entdeckt diese Lieder als erotische Literatur im Sensus Literalis et Historicus. Er soll und wird nicht die Oberhand gewinnen. Ganz bestimmt nicht, aber nach so vielen Jahrhunderten der allegorischen Auslegung ist er jetzt halt mal dran. Und dazu müssen nun fünf folgende Dinge beachtet werden. Erstens, die beiden Akteure in den Liebesliedern des Salomo sind nicht fromm. Sie denken nicht an Gott, nur an ihre Lust, Leidenschaft und Liebe. Überhaupt hat Gott hier nicht viel Platz. Er wird nur einmal erwähnt. Die beiden brauchen keinen Gott und keine Religion, um ihre Liebe zu leben. Das war aber in der Umwelt, in der diese Lieder entstanden, anders. Hier waren Sexus und Eros religiös motiviert. Im Hohen Lied jedoch spielen Religion und Glaube überhaupt keine Rolle. Das ist etwas Einzigartiges in der orientalischen Welt. Das heißt aber, der biblische Glaube macht die Welt wirklich zur Welt. Gottes Schöpfergüte ist in ihm gegenwärtig und deshalb darf das Geschöpf sich seines Lebens freuen, so wie es ist. Damit man Ja zum Leben sagen kann, muss es nicht religiös überhöht werden. Die Lieder sind in der Zeit des sogenannten salomonischen Humanismus entstanden, also um 900 vor Christus. Das war eine Zeit, in der den Menschen in Israel das menschliche Leben und die Natur interessant wurden. Sie betrachten die weltlichen Dinge auffallend modern, unreligiös, ohne sie mit dem Gott zu vermischen, ganz profan. Zweitens. Darum gibt es auch keine reine Liebe als höhere Form der Liebe. Die Liebe ist niemals steril oder gereinigt von Leidenschaft. Im Gegenteil, die beiden im Hohenlied Liebenden wollen miteinander ins Bett. Die letzten Worte des Hohenliedes lauten: Bis sich der Tag entfacht und die Schatten entweichen, liebe mich sanft wie eine Gazelle oder gewaltsam wie ein junger Berghirsch. Drittens. Es unterhalten sich hier keine Ehegatten, nicht Braut und Bräutigam. Nichts deutet darauf hin, dass die beiden ordentlich verheiratet waren und deshalb so leidenschaftlich sein durften. Sie sehnen sich vielmehr nach Plätzen, an denen sie ungestört miteinander schlafen können. So in Kapitel 7, Vers 12 und Kapitel 8, Vers 1. Viertens. Das Hohelied ist auch keine Liedsammlung, die bei der Hochzeitsfeier gesungen wurde. Die Braut, die einmal so genannt wird, ist die Frau halt, die ein Mann liebt. Und er sagt zu ihr: Meine Braut. Es hilft also nichts. Die beiden lieben sich und schlafen miteinander, ohne dass irgendjemand es ihnen erlaubt hat, ohne Standesamt und Traualtar. Und sowas steht in der Bibel. Holla! Fünftens. Die beiden haben auch keine Angst. Sie haben ungeschützten Sex. Es könnte sein, dass daraus ein Kind wird. Jedoch wird hier mit keinem Wort daran gedacht, dass miteinander schlafen noch einen anderen Zweck haben könnte, als nur den eines des Lustgewinns für die beiden Beteiligten. Dass der Geschlechtsakt rein der Fortpflanzung dienen soll, wird hier vollkommen widerlegt. Gerlemann, der Alttestamentler, schreibt: Mit dem Hohenlied findet sich der Erotismus integriert im biblischen Text. Die Sexualität wird hier lyrisch. Man versteht doppelt gut die Verbannung dieses Liedes aus den kirchlichen Agenden. Es etabliert in voller Ruhe die Priorität der Liebe über den Stammesregeln für Ehe in einem sozial festgelegten Rahmen. Gerlemann, Zitat Ende. Nun ziehe ich die Linie zum Anfang und ich denke dabei an die jungen Menschen von heute. Die Kirche täte gut daran, diese jungen Leute zu einer ganzheitlichen, zärtlichen Liebe zu ermutigen, ohne Scham, ohne Tabus, ohne Verbote und Bedenken. Und man müsste tatsächlich mal darüber nachdenken, ob man die Liebe zweier junger Menschen segnet, ohne gleich an einen Trausegen und an ein Verheiratetsein zu denken. So viel für heute zum Ja zur geschlechtlichen Liebe. Und morgen geht es im nächsten Beitrag um geschlechtliches Begehren, eine gute Gabe Gottes.